Gut, ich möchte heute oben etwas unter dem Titel «Weg zur Freiheit, Buddhas achtfacher Pfad» erzählen. Wir haben ja in diesem Jahr so das Thema der sogenannten vier edlen Wahrheiten und haben bis jetzt so die Worte 1 bis 3 uns angehört und uns darüber unterhalten. Und heute oben geht es um die vierte edle Wahrheit. Und diese sogenannten vier edlen Wahrheiten, die befassen sich alle mit einem Hauptanliegen von dem Lehrer, der Lehrergestalt Buddha. Und der selber hat das, finde ich, noch recht eindrücklich und bildlich formuliert. Was ist eigentlich sein Hauptanliegen? Was erzählt er eigentlich? Und das kann ich das vorlesen. Er hat gesagt, so wie das Meerwasser nur einen Geschmack hat, den Geschmack des Salzes, so hat auch meine Lehre und Schulung nur einen Geschmack, den Geschmack der Befreiung. Und wenn er sagt Befreiung, dann meint er Befreiung vom sogenannten Leiden. Das ist sein ganzer Anspruch gewesen, nicht anders. Und vielleicht nochmal das Wort Leiden, sagt das jeden oben, einfach, dass wir das Richtige so ein bisschen darunter verstehen. So in unserem Sprachgebrauch ist Leiden ein ganz großes Wort. Wir sagen selten, ich leide. Da muss es uns wirklich schlimm gehen. Das glaube ich. Also bei mir geht es zumindest so. Leiden, das verbinden wir mit grossem Unglück, Todesfall, schlimmsten Krankheit, grossen Verlust, irgendwie so etwas. Das Leiden, das hier gemeint ist, könnte man vielleicht auch umschreiben mit Unwohlsein, Unzufriedenheit, so einem Ungenügen. Es ist etwas, kann etwas ganz fein sein. Also es ist so, Leiden ist, wenn wir noch in einem Sinn oder uns etwas passiert und man hat es ein bisschen anders. Das ist nicht genau so, wie wir uns vorgestellt haben. Wir halten einen Vortrag und die Leute sind einfach nicht ganz zufrieden. Merken, es interessiert sie nicht oder in der Schule oder irgendwie, ich habe mich ein bisschen vorbereitet als Kindergärtnerin und irgendwie, es kommt nicht so aus, es kommt bei den Kindern nicht an oder an den Eltern oben. Oder unternehme etwas mit meiner Partnerin, meinem Partner. Ich habe mich gefreut darauf, habe mich überrascht. Es kommt nicht ganz an. Irgendwie ist oben ist nicht so, wie man es denkt. Oder die Sonne ist schon in der hinteren Wolke verborgen. Oder das Buch, das ich damit aufgefreut habe, ist nicht ganz so. Oder das Badwasser ist zu heiß oder es ist zu kalt. Oder das Essen ist lauwarm, ein bisschen übersalzen. Es könnte noch ein bisschen mehr sein. Also es ist immer so ein ganz feiner Unterschied. Das, was man gerade gerne hätte und das, was ist. Entweder ist etwas anwesend, was man nicht gerne hätte, oder es ist etwas zu wenig anwesend, was man gerne mehr hätte davon. Das kann ganz fein sein. Und in den extremen Fällen, wenn uns eben ein lieber Mensch zum Beispiel stirbt oder eine sehr wichtige Beziehung zu Ende geht oder so etwas, dann ist es unmittelbar ist die Differenz riesig. Oder? Der geht und ich möchte nicht, dass er geht. Dann ist die Distanz ganz klar. Aber die Distanz kann auch ganz klein sein. Und die Distanz zwischen dem, was man eigentlich gerne mehr hätte, oder dem, was man nicht gerne hätte, was aber da ist, die Distanz, das ist gemeint mit dem Wort Leiden. Also es hat etwas damit zu tun, an einem Ort zu sein oder uns so zu verhalten, wie man es nicht gerne hätte oder wo man nicht gerne wäre. Das heisst, wir lehnen eigentlich etwas ab, so wie es ist. Man möchte weg von dem, was ist. Oder, und das ist nicht auf der Kehrseite von dem, man möchte an einem anderen Ort sein, man möchte uns gerne anders haben oder den Partner anders haben. Und das nennt man dann Begierde. Das klingt ein bisschen überspitzt so. Das tun wir vielleicht eher mit sexuellem Zusammenhang bringen. Aber es geht einfach darum, ich möchte von etwas mehr haben. Ich habe Lust auf etwas, so eine Griffbewegung. Und das Abweichen vom jetzigen Moment, wo ich gerade bin, wo jetzt so ist, wie er ist, die Bewegung raus und das innere Ungenügen von diesem Moment, das ist das Leiden. Und wenn wir da genau anschauen, dann merken wir, dass das eine sehr häufige und am Tag praktisch permanent irgendwo begleitet. Dass man immer gern, wenn ich anders hätte, das rote Rund ist gerade rot, ist gerade vorgefahren. Die Kinder sind so laut, der Partner lässt man nicht zu. Die Deutschen verlieren oder gewinnen oder was weiß ich. Es ist aber immer gerade so, wie man es gerne hätte. Oft gibt es eine Abweichung. Und das Streben hinzu, wenn man etwas gerne hätte, oder weg von etwas, kombiniert mit einem Unwissen, das ist passiert oft ganz unbewusst, dass das passiert, und auch kombiniert mit einer Ich-Zentrierung, dass wir sehr häufig das eigene Ich oder das Wohlbefinden ins Zentrum stellen und die Abweichung von dem Punkt, wo ich gerade bin, ist immer etwas stört mich. Ich habe etwas noch nicht, was ich möchte. Selten, dass uns etwas stört für andere. Meistens ist das bezogen auf uns. Also kombiniert mit dem, mit dieser Ich-Zentrierung, die eigentlich immer in so einem H-Wellen oder Nicht-H-Wellen mit dem innen auftaucht, das verursacht uns alle Arten von Leiden. Und das kommt zusätzlich zu dem, was einfach ist. Die Sonne ist einfach hinter einer Wolke. Oder das Wochenende geht einfach zu Ende. Und der Tag geht zu Ende. Und das Essen und geht auch zu Ende. Und der Hunger kommt wieder. Das ist einfach so. Aber indem man sich gegen das und sperren oder anders haben möchte, als das, was ist, dadurch entsteht einiges Leiden. Und um diese Verminderung, respektive sogar Befreiung von dieser selbst erzeugten Unzufriedenheit, von dem selbst erzeugten Leiden, das ist das grosse Anliegen und das ist das, was Buddha gelehrt hat. Und wo er sich am Schluss und viele andere auch nach ihm sich vollständig dann davon befreit hat. Also das nicht mehr. Er hat immer noch Schmerzen, das kann man nicht verhindern. Er stirbt immer noch, er kann immer noch krank werden. Aber das, was wir draufsetzen, das Leiden, das ist nicht mehr da. Und das ist der grosse Unterschied. Und in diesen vier edlen Worten, in der ersten Wort geht es darum, das haben wir am ersten oben miteinander diskutiert, einfach mal feststellen, Leiden existiert. Das ist eine Grundkomponente, die uns permanent begleitet. Wo wir uns selber, aber auch anderen erzeugen. Und das ist eine Konsequenz von unserer üblichen Art, wie wir uns verhalten und wie wir denken und normal auch funktionieren. Und einfach mal zu konstatieren, Diagnosestellung, wir leiden und ich leide, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bevor ich überhaupt etwas ändern kann, muss mir bewusst sein, dass ich etwas habe. Wenn ich mir nicht bewusst ist, dass ich Fieber habe oder irgendwie eine Erkrankung, oder, dann kann ich ja gar nicht etwas dagegen machen. Dann ist es einfach so und die wirkt unbeunruhigt und das merkt, wirkt das in mir. Und erst wenn ich es feststelle, und das ist die Diagnose, hey, da ist vielleicht nicht gerade ein grosses Leiden in mir, aber so ein permanentes Ungenügen, oft auch ich genüge mir nicht, oder ich habe das Gefühl, ich genüge anderen nicht, das müssen wir zuerst mal einfach merken. Sich feststellen. Und das wirklich wahrnehmen. Die zweite Ebene, die beschreibt Ursachen dafür. Und das ist ja eigentlich schon einmal ein bisschen eine gute Botschaft. Das ist nicht einfach notwendigerweise einfach so, sondern es gibt Ursachen, dass so ein Leiden entsteht. Und das hat viel in dem, und am zweiten oben haben wir über das geredet, das hat dann mit dem zu tun, überhaupt schon mit der Definition von Leiden, die ich vorher gebracht habe. Es hat damit zu tun, dass man sehr häufig etwas haben, das nun nicht ist, vielleicht nie sein wird, auf alle Fälle jetzt nicht ist, wo ich etwas, was ich nicht mehr ahnen möchte. Es hat damit zu tun, dass ich etwas, was jetzt ist, mir genug habe. Vielleicht habe ich zuerst gerne, habe mich gefreut auf die Sonne, aber irgendwann ist es dann zu heiß. Also es oft kippt auch etwas, was ich zuerst wollte, kippt dann etwas, plötzlich in einen Überdruss, das geht so ganz, ganz fließend, das kennen wir uns, irgendein gutes Essen oder irgendwann habe ich dann genug und dann habe ich mich überessen, je nachdem. Dann kippt es ins Gegenteil. Also dass ich dann Sachen ablehne, die jetzt da sind. Und die Ursache, dass das so mit uns spielt und dass es das mit uns macht, ist, weil wir es uns nicht bewusst sind oder zu wenig bewusst sind. Und dass uns auch nicht bewusst ist, dass das sehr häufig, und erst dann wird es auch ein bisschen so, kriegt es eine problematische Note, wenn es so auf mich zentriert ist, für mich, ich und die anderen nicht. Da kommen dann so Abgrenzungstendenzen zu anderen rein. Das ist so die zweite edle Wort, wo die Ursachen einmal beschreibt. Die dritte edle Wort, wie ich das letzte Mal gesagt habe, das ist ein bisschen die frohe Botschaft eigentlich so vom Buddhismus, so wie es gibt ein Leben nach dem Tod, es gibt eine Befreiung von der Sünde, es gibt eine Befreiung vom Leid. Die ist denkbar, die ist möglich. Das ist so die dritte edle Wort. Und in der vierten edlen Wort dann beschreibt Buddha konkret den Weg zu der Befreiung vom Leid. Und um diesen Weg soll es heute oben ein erstes Mal gehen. Und möchten wir dann in den nächsten Üben, dann im Rest des Jahres, die vertiefen. Buddha selber hat das erste Mal als Lehrer, nachdem ihm das alles bewusst worden ist, oder ihm klar worden ist, sondern das erkannt hat, oder eben ein bisschen blumig so erleuchtet, die Erleuchtung gehabt hat, hat ein erstes Mal über die vier edlen Worte und über den achtfachen Pfad, wo ja ein Teil ist, die vierte edle Worte, hat er schon in seiner allerersten Lehrrede hat er da geschwätzt. Da hat er seine alten Freunde wieder getroffen und hat in Benares, in so einem Gazellenhain, hat er das erste Mal über die vier edlen Worte und eben vor allem über den achtfachen Pfad geredet. Und da hat er noch lange gelebt, irgendwie noch 50 Jahre oder so, und hat eigentlich 50 Jahre nicht anders gemacht, als das, was er in der ersten Lehre jetzt schon noch ganz knapp hat er das gebracht. Das, wenn man das so einfach liest, die Lehre dann nochmal liest, dann ist das wahnsinnig knapp, so fast wie ein Lexikon-Eintrag. Er hat eigentlich dann einfach 50 Jahre lang nicht anders gemacht, als eigentlich die vier edlen Worte und auch den achtfachen Pfad einfach weiter ausgelegt und gelehrt, was es eigentlich ist. Das heisst, in dieser Verdichtung von dieser ersten Lehrrede ist eine unglaubliche Tiefe noch hinten dran. Das kann man dann wahnsinnig weit ausfalten. Darum ist es auch so, dass wir das in den nächsten Üben auf ein Element noch können, für den Rest des Jahres noch locker eingehen und uns das noch anschauen. Also heute oben jetzt das erste Mal über die vierte Ebene geworden, über den achtfachen Pfad. Oder. Typisch ist in dieser Rede, schwätzt er eben von einem Pfad und von einem achtfachen Pfad oder einem achtfachen Weg. Und die acht Glieder, die ich noch gerade darauf eingegangen, oder die acht Komponenten oder acht Elemente von diesem Weg, die kann man so in drei Gruppen zusammenfassen. Die erste Gruppe ist Wissen oder Weisheit. Die zweite Gruppe ist Verhalten oder auch ethisches Verhalten. Und die dritte Gruppe ist Meditation. Das sind die drei Elemente. Es wird darum auch, wenn man so vom buddhistischen Weg redet, wird auch oft von einem dreifachen spirituellen Training geredet. Das sind eben die drei Elemente. Also das Wissen, Weisheit, etwas, was man kann lernen kann, was man auch muss sich anhören im Vortrag, wo man kann lesen, ein Verhalten und die Meditation. Das ist das dreifache Training. Und häufig wird auch, ich weiß nicht, ob das euch selber auch schon gefragt haben, oder wird auch darüber gerätselt, was ist jetzt denn eigentlich Buddhismus? Ist das eine Religion, ist das eine Philosophie, ist das eine Psychologie? Und der achtfache Pfad, da sieht man eigentlich, dass das eine faszinierende Mischung von allen drei Elementen ist. Und ich habe ein Vorwort von einem Lama, Lama Anagarika Govinda heisst er, in einem Vorwort von einem Buch, der hat das sehr treffend auf den Punkt gebracht. Und er hat gesagt, als Erlebnis und Weg der praktischen Verwirklichung ist der Buddhismus eine Religion. Als gedankliche Formulierung dieses Erlebens ist er Philosophie, als Resultat systematischer Selbstbeobachtung ist er Psychologie und aus diesem allem ergibt sich eine Norm des Verhaltens, die wir innerlich als Ethik, von außen gesehen als Moral bezeichnen. Also es hat verschiedene Elemente von Verhalten, die beschrieben wird, die analysiert wird. Dort ist eine Psychologie von einem wirklich persönlichen Erleben in der eigenen Praxis. Dort hat so eine, und für den auch darüber nachdenken, das ist dann so der philosophisch-religiöse Charakter. Es gibt aber auch klare Anweisungen oder Erkenntnisse, die aus dem rausfließen, die dann eigentlich auch unser Verhalten anfangen beeinflussen. Und all diese Sachen wirken wie aufeinander ein. Und das ist für mich auch so eigentlich das Faszinierende an dieser Lehre und das Anziehende, dass es ist nicht einfach nur eine intellektuelle Auseinandersetzung oder es ist nicht nur irgendeine Verhaltensnorm, sondern es ist ein mehrdimensionaler Weg, eben ein dreidimensionaler Weg, wo wir uns auf immer eine neue Art und Weise können, eigentlich mit Gleichen auseinandersetzen. Wir von einer verschiedenen Optik und darum auch immer wieder etwas Neues können eigentlich lernen. Der achtfache Pfad stellt so wie ein Alphabet aus acht Buchstaben eigentlich dar, wo man immer wieder neu kombinieren kann. Oder es ist eine Art wie so eine DNA, wo man immer wieder mit wenigen Elementen kann, man ganz viel das wieder neu zusammensetzt und es gibt immer wieder etwas Neues. Insgesamt ist aber aus diesen Elementen wird eben so der Weg von der Befreiung dann von dem Lehrer, dieser Lehrergestalt Buddha beschrieben. Und ich habe euch auf einem Blatt, das ich euch jetzt gerade gebe, einerseits einmal die klassische Darstellung und eine, die mir selber mehr hilfreich ist, kann man dann schauen, ob es das bei euch auch ist, wenn ich mir selber das ein bisschen anders dargestellt habe. So, die traditionelle Darstellung von dem achtfachen Pfad, die haben da oben rechts in diesem Kreis. Oder wir haben das vielleicht auch schon gehört, es heisst so in dem Gazellenhain von Benares, eben hat der Buddha das Rad der Lehre in Bewegung gesetzt. Und das ist da dargestellt oben rechts. Und wir sehen da die verschiedenen Elemente im oberen rechten Quartil oder Viereck, Dreieck, sieht man die Weisheit. Und die setzt sich zusammen aus rechter Erkenntnis und rechter Gesinnung. Komme ich dann später noch darauf zurück. Dann haben wir das Verhalten, was da gerade anschließt, mit rechter Rede, rechtes Handeln, rechter Lebensführung. Und dann der Meditationsaspekt, rechtes Bemühen, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Und das Rad von der Erkenntnis und der Weg, da hat man, jetzt haben wir eben bildlich gesprochen, Buddha in Gang gesetzt, in dieser ersten Lehrrede. Der Vorteil von dieser Darstellung ist, wenn man das jetzt als Rad begreift, ein Rad trüllt sich, das dreht sich immer wieder von neuem, das heisst, wenn ich jetzt einmal so ringsum bin, dann komme ich wieder auf den Weisheitsaspekt und dann komme ich wieder auf das Verhalten und komme wieder auf die Meditation und drehe mich praktisch so im Kreis. Der Nachteil von dieser Darstellung ist aber, dass die Elemente fix aufeinander folgen. Das kommt immer, zuerst kommt dann halt wieder die rechte Erkenntnis und wieder die rechte Gesinnung und so weiter. Es ist fest miteinander verbunden und einiges sieht man nicht aus dieser so kreisförmigen Darstellung, nicht so das, was man ja auch sagt, das kann das Rad der Lehre, aber auch der achtfache Pfad spricht mir jetzt so die Darstellung nicht so an. Und ich habe mir darum überlegt, ja, wenn man das jetzt wirklich als Pfad darstellen würde, das wäre dann die andere Darstellung jetzt nebendran, die farbige, dann kann man sagen, dass die einzelnen Elemente, die wir hier haben, die sind so ein bisschen wie Gartenplatten oder wie Wegplatten oder so einen alten Karrenweg mit einem runden so Stein oder so eine, die alten Strassen, wo sich immer wieder so neu folgen. Und aus diesen acht Elementen ist der Weg eigentlich gebaut. Und vielleicht schauen wir uns jetzt einmal die einzelnen so Platten oder Steine an oder Elemente, was die ganz kurz beinhalten. Ich werde dann eben in den Vortrag nach der Sommerferien dann wirklich vertieft auf all die Elemente dann eingehen. Jetzt einfach nur mal ganz kurz, damit wir wissen, was ist das eigentlich. So, der erste sind das unten geschrieben, ich habe die in die farbige Fläche so Buchstaben hineingesetzt. Das A1, da die rechte Erkenntnis. Die rechte Erkenntnis ist eigentlich alles drin umgefasst, was noch hat. Einerseits einmal die Lehre von dem achtfachen Pfad selber, ja, die vier edlen Wahrheiten, also wirklich Lehrinhalt, den Buddha gelehrt hat. Auch zum Beispiel über die drei Daseinsmerkmale zum Beispiel. Oder Meditationshemmnis und, wo er dann viele Sachen gelehrt hat. Also da geht es eigentlich um die Lehrinhalte. Und darum wird das auch mit rechter Erkenntnis umschrieben oder eben unter dem Grosstitel Wissen, damit wir uns überhaupt können ein Stück weit auf den Weg begeben, muss uns ja mal bewusst sein, zum Beispiel, dass man immer wieder, oder dass es häufig ist, dass wir irgendetwas wollen, dass wir uns immer in einem Moment rausstreben. Wir müssen uns ja bewusst sein, wie zum Beispiel die Wahrnehmung läuft, wenn wir uns selber unzufrieden machen. Also wir brauchen wie einen ersten Hinweis einmal eine gewisse Grunderkenntnis und dann geht es eigentlich los. Und auf dem weiteren Weg kann sich dann die Erkenntnis immer mehr auch dann vertiefen und wenn man entsprechend Sachen lesen oder einen Vortrag geben, kann sich das auch selber vertiefen und geht immer zu einem breiteren Wissen. Da geht's, also das ist die Meinung einmal, die rechte Erkenntnis, wirklich die Lehrinhalte erkennen. Die rechte Gesinnung, die auch unter dieser Weisheit oder Wissen drin ist, wenn wir mal ein bisschen mit einem leicht anderen Blick auf die Sachen schauen oder unseren eigenen Alltag, dann plötzlich hat das auch eine Änderung im eigenen Verhalten oder wie man etwas beurteilt. Und durch das gibt es plötzlich, dass wir einen anderen Zugang gewinnen zu etwas oder Sachen anders angehen. Vielleicht auch nicht mehr uns jetzt von etwas, wo uns gerade attraktiv scheint, einfach gerade zu sagen, ja, das muss ich haben, sondern vielleicht einen Schritt vorher macht oder nicht gerade in ein Reaktionsmuster verfallen, wie wir das sonst gemacht haben. Es tut langsam so das Verhalten und auch unsere Einstellung zu den Sachen verändern. Das ist gemeint mit der rechten Gesinnung. Und die beiden Elemente oder Platten werden unter dem Weisheit-Wissen zusammengefasst. Hinter dem Wissen oder hinter der Weisheit steht, wie ich schon gesagt habe, eigentlich die ganze Lehre Buddhas, stehen Aussagen darüber, wie der Geist funktioniert, wie Leid entsteht, wie Leid kann aufgehoben werden, wie Geisteskräfte in uns wirken, welche Geisteskräfte eigentlich förderlich sind, heilsam sind, welche nicht, wie die vielleicht auch können, eher unheilsame, wie jetzt Eifersucht, wie die kann durch eine andere, wie zum Beispiel Grosszügigkeit, aufgehoben worden. Nicht, dass ich mich auf die schlechte Eigenschaft so, ich sage, ich muss jetzt weg haben, sondern dass ich zum Beispiel die Gegeneigenschaft stärke und damit wird die andere automatisch geschwächt. Also Aussagen, wie gehe ich mit so in mir wirkenden Geisteskräften oder Emotionen gehe ich um, ist zum Beispiel auch in den Lehren zu finden. Man findet hier eher durch den philosophischen Anteil, und zum Teil auch, wenn es um Verhaltensaussagen geht, auch einen psychologischen Anteil von dem Weg. Durch die zweite so Gruppe, die wir haben, das wären die hier überschrieben sind mit ethischem Verhalten oder Sittlichkeit. Und die besteht aus drei Elementen. Die eine ist so die rechte Rede. Und wenn man uns selber ein bisschen aufmerksam beobachtet, ist das etwas, was uns vielleicht häufig noch betrifft. Also es geht darum, einerseits einmal wirklich unheilsames Reden unterlassen, zum Beispiel so liegen, das ist schon ziemlich krass, aber auch einfach so Halbworte verbreiten, so ein bisschen über andere herziehen, über andere so ein bisschen Vermutungen anstellen, die nicht gerade schmeichelhaft sind. Bis einfach so leerem Geplauder, was einfach eigentlich sinnlos ist. Also einfach schwätzen und schwätzen zu wollen. Und die Gegenbewegung wäre so wirklich, ist das, was ich jetzt sage, eigentlich mit einem heilsamen Gedanken gesprochen, nützt das dem etwas, was ich sage? Oder sage ich es einfach, dass es mir gut tut oder anderen? Ist wirklich das, aus welcher inneren Haltung sage ich eigentlich etwas? Es geht darum, der Art, in uns verhalten, wir schwätzen fast den ganzen Tag irgendwie mit jemandem. Aus welcher inneren Haltung passiert das eigentlich? Dort gut anzuschauen, das wäre mit der rechten Rede. Einerseits ablassen von dem, wo einig klar unheilsam ist, wenn wir das anschauen, andere verletzt, kränkt, abmacht oder so, oder für uns selber. Und eher das zu sagen, was fördernd ist, wo anderen gut tut oder auch uns gut tut. Das wäre so unter rechter Rede zu subsumieren. rechtes Tun. Da werden relativ heftige Beispiele aufgeführt. Da wird aufgeführt, also man sollte nicht stehlen, man sollte nicht töten. Und von leidverursachendem sexuellem Verhalten nicht machen. Das ist noch interessant, es ist immer klar, nicht einfach sexuelles Verhalten ist schlecht. Das ist das Teufel so, sondern leidverursachendes. Also irgendwie die Freundin vom Freund anmachen. Wie genau weiss, der ist ja schon geholt, der ist in einer Beziehung. Also schauen, wenn ich durch mein Verhalten andere Beziehungen gefährde. Oder jemanden bedrängen mit dem. Das ist gemeint damit. Und auf der anderen Seite dann auch stehlen, ist nicht einfach nur das, was wir so immer denken, ist wirklich, nehmen etwas, was uns nicht gehört. Irgendwie Sachen aus dem Internet kopieren, die man vielleicht nicht sollte. Das ist halt auch gerade darunter. Zeug kopieren, die man eigentlich nicht sollte. Also wie weit tun wir uns eigentlich Sachen aneignen? Steuern nicht deklarieren, wo man sollte, Zoll nicht zahlen. So. Wo tun wir Sachen, die man eigentlich wüsste, man sollte es machen, nicht machen, weil seht ja keiner. Töten, da tun wir dann selten bewusst töten, aber kann sich auch überlegen, da geht es noch darum, richtig so, ist das nötig, wie meine Essgewohnheiten, wie häufig muss ich Fleisch essen, wie nehme ich das, von was für Tierhaltung und so weiter. Also, es geht dann, wenn man einfach hinter gerade töten und stehlen und Leid verursacht im sexuellen Verhalten und denkt, das machen wir ja alles nicht. Und ja, machen wir nicht, betrifft uns nicht. Wenn man noch ein bisschen weiter hinter da zurückfragt, merkt man, dass es durchaus Schattierungen gibt von dem, was da gemeint ist, die uns durchaus auch betreffen könnte. Und auf der anderen Seite ist dann immer auch wieder dort Gegenbewegung nicht nur ein Unterlassen von etwas, sondern auch ein Fördern von etwas. Zum Beispiel, statt jemanden töten, jemandem gesundheitlich helfen, gesund zu werden, jemanden pflegen, zum Beispiel. Statt Leid verursachen sexuellem Verhalten, ist schauen, dass die, die in einer Beziehung sind, dass sie es gut haben, dass sie unterstützen, nicht irgendwie so leicht unterwandern. Und statt stehlen, für eben grosszügig sein, selber geben, statt nehmen, geben. Also das ist, es ist nicht immer nur etwas von unterlassen, sondern es ist immer die Gegenseite dann eine gefördert oder damit gemeint. Das läuft so unter rechtem Tun. Und rechter Lebenserwerb oder Engagement, dadurch mit ist eigentlich gemeint, Brief, wo da jetzt wirklich zum Lebenswerk geht, Brief, wo eben andere Lebenswesen zu Schaden kommen oder Tätigkeiten einfach zu unterlassen, wo das der Fall ist. Also so Metzger war kein sehr geeigneter Beruf jetzt in der buddhistischen Sicht. Das ist, ich habe zum Glück jetzt noch nie einen Metzger gehabt in einem Kurs. Also das ist jetzt etwas, oder Waffen produzieren, das wäre eigentlich relativ schwierig mit so einem Werk, zu frei binden, zu frei bauen. Und es geht auch darum, auch, wenn wir uns das in etwas engagieren oder Sachen unternehmen, wo eher auch wieder eben anderen und uns selber, aber nicht nur uns selbst, sondern eben auch anderen, nicht zurücksetzt oder ihnen nicht schadet, sondern eben das Gegenteil. Dass wir uns in Sachen engagieren, wo anderen hilfreich ist. Das ist gemeint mit rechter Lebenserwerb oder rechtem Engagement. Also dort sehen wir natürlich unmittelbar, dort geht es wirklich um Tun, eigentlich um unser Verhalten im Alltag. Und die Verhaltensrichtlinien, die sind so ein bisschen Ausfluss aus deren Erkenntnis, die man auch wieder gewöhnt. Zum Beispiel in der rechten Erkenntnis, dort ist eben auch die Erkenntnis drin, oder in dieser Lehre, in dem ersten Element, in dieser Wissen oder Weisheit, ist ein Element drin, dass man sich bewusst wird und dass ich versuche, das intellektuell zu verstehen, dass man nicht losgelöst von anderen existiert, sondern es gibt kein losgelöstes Ich von allen anderen, sondern wir sind auf vielfältigste Art und Weise vernetzt. Uns gibt es nur, weil es unsere Eltern gibt und die haben uns nur können haben, weil sie nicht mehr Geld verdienen und jemand für sie Essen produziert hat und uns gibt es nur überhaupt, weil gar genügend Sauerstoff per Zufall da ist und die Wärme ja ungefähr stimmt. Schon irgendwie 40 Grad Wärme und es gibt uns nicht mehr. Also es braucht nicht viel, dass es uns nicht mehr gibt. Es sind ganz viele Bedingungen, dass wir überhaupt existieren. Und weil wir so bedingt sind von allem anderen, hat das eben wieder einen Ausfluss zum Beispiel auf unser Verhalten. Wir können uns nicht so verhalten, als gäbe es die anderen nicht. Es machen wir zwar oft so, wenn man so die Umwelt anschaut, aber das ist eine Illusion. Wir sind auch von der Illusion verhalten und so, aber stimmen wir uns nicht. Wir sind auf vielfältigste Art vernetzt mit anderen Menschen und unserer Umwelt. Also ist das eigentlich ein ethisches Verhalten, eine logische Konsequenz aus dem, wenn man eigentlich mal schaut, aus einem Lehrinhalt. Es kommt einfach nicht nur irgendwie 12 Gebote, die jemand mal angelegt hat, obwohl die zum Teil deckungsgleich sind, sondern es fußt aus einer Erkenntnis, aus einer eigenen. Ist das abgeleitet. Und der dritte Aspekt wäre dann, oder der dritte so Gruppe, wäre die Meditation. Und dort gibt es drei Elemente drin. Das eine ist die Achtsamkeit. Also eine Achtsamkeit zu stärken, zu kultivieren, zu fördern, wo auf eine annehmende Art und Weise ist, nicht eine analytische, kalte, verurteilende, sondern dass man unsere Achtsamkeit schulen, um mit einem liebevollen Blick dabei zu sein, das, was einem ist, und das wirklich wahrzunehmen, was in uns und mit anderen passiert. Damit wir das können, braucht das zweite Element von diesem Meditationsaspekt, ist die rechte Sammlung, das kennen wir auch, dass wir uns probieren, auf etwas einzustimmen, mit etwas zu sein, um dort auch wirklich genau hinzuschauen. Wenn wir völlig in unseren Wirrwarr innen und uns bewegen, gelingt es uns nicht, nicht mehr ganz klar hinzuschauen und zu erkennen. Also das ist so gemeint, dass ruhevolle Verweilen von unserem Geist mit einem Objekt, sei das in einer Sinneswahrnehmung, sei das mit einer Arbeit, die wir gerade machen, ganz präsent sein in einem Gespräch oder was auch immer. Und das dritte Element dort inne ist das rechte Bemühen. Und da geht es darum, einerseits immer wieder dran zu bleiben an dieser Meditation, also an dieser Schulung von der Achtsamkeit, von der Vertiefung von der Sammlung, aber auch den anderen Elementen von diesem Weg. Und rechtes Bemühen ist so ein Zweifaches. Es ist einerseits, wenn es schon Leiden gibt, dann das versuchen zu minimieren, bei sich und bei anderen. Schauen, dass Leiden schon gar nicht aufkommt, auch wenn es noch nicht da ist. Und auf der anderen Seite das, was heilsam ist, zu fördern. Und wenn es noch nicht da ist, heilsam es wirklich zu erzeugen. Das sind so die vier Elemente vom rechten Bemühen. Das sind so die acht Elemente von diesem Pfad. Und wir haben uns im MBSR-Kurs, mögt ihr euch erinnern, haben uns vor allem mit so der Achtsamkeit auseinandergesetzt. Die haben wir wirklich probiert, immer wieder zu schulen. Und wir haben uns auch stark mit auseinandergesetzt, die Sammlung, das geht so Hand in Hand, einander zu üben in verschiedensten Formen. Und was man hier jetzt sieht, ist, dass die beiden Punkte, die wir uns prima damit auseinandergesetzt haben, eigentlich ein Element sind, zwei Elemente von einem umfassenden achtfachen Pfad. Diese einzelnen Bezeichnungen, da sehen wir auch auf dieser Beschreibung, geht immer rechte Erkenntnis, rechte Gesinnung und so weiter voran. Das ist das Sama, das Adjektiv, das vorne dran da steht. Und was ist für gemeint mit dem? Es kamen verschiedenste Übersetzungen, wie es jetzt hier gemacht ist, mit Recht. Man kann sagen, es heisst, kann richtig heissen, es kann angemessen sein. Man kann es mit hilfreich übersetzen. Hilfreich ist ein bisschen schwerfällig und klingt ein bisschen altertümlich, aber ich finde, mir hilft es noch am ehesten, eigentlich zu verstehen, was es da geht. Es ist immer darum, es geht nicht um eine Erkenntnis um den Erkenntniswillen, sondern die Erkenntnis soll hilfreich sein und ein Globalziel Leiden zu minimieren. Meine Rede es sollte nicht richtig sein, dass sie einfach in sich schon mal stimmt. Es kann auch etwas Richtiges, was inhaltlich stimmt, kann durchaus nicht hilfreich sein, wenn ich das jemandem sage. Es ist nicht so, dass ich jedem allen sagen muss, was genau stimmt. Es kann auch durchaus richtig sein, im Sinne von hilfreich, etwas Richtiges nicht zu sagen. Also es geht immer darum, zu überlegen, welches von diesen Elementen ist hilfreich. Hilfreich im Sinne von Leid nicht aufkommen zu lassen, bei anderen oder bei mir oder vorhandenes Leid zu reduzieren. Das ist so das, was gemeint ist mit hilfreich. Und das ist gemeint hier mit richtig. Und was man hier sieht, einerseits in dieser kreisförmigen Darstellung, die klassische ist, die wir auf dem Blatt haben, wie jetzt aber auch in meinem so stilisierten Pfad, den ich da gemacht habe mit diesen farbigen Platten, mit dem einmaligen Ringsumgehen ist nicht gemacht. Sondern wenn wir so gehen, wie wir das am Anfang jetzt vom heutigen Abend die Gehmeditation gemacht haben, die einzelnen Platten sind wie Elemente, wo, wenn ich vorwärts gehe, ich immer wieder heute jetzt stärker im Verhalten bin, dann aus dem Verhalten gibt es von der Reflexion, wie ist das gesehen, und dann wenn ich wieder am Oben sitzen oder am Morgen, dann versuche ich das wieder zu erfahren, zum Beispiel dieses Erlebnis vom Prozesshaften, vom Vergänglichen, wie wir das auch in der Gehmeditation gemacht haben. Das wirkt dann wieder zurück, ja, wenn etwas so vergänglich ist, ja, alles muss ich mich vielleicht nicht gerade über das, was mich jetzt so wahnsinnig aufregt. Ich finde nicht so aufregend, weil in 5 Minuten ist es oder so vergangen. Also die einzelnen Elemente, die sich wie einander weiterentwickeln. Und darum ist das auch ein Weg, wo man in einer immer höheren Bewusstheitsgrad oder immer wieder anderen Blickwinkel immer wieder neu kann gehen kann. Der Weg ist eigentlich nie zu Ende. Das finde ich das Faszinierende an dem. Ich finde auch faszinierend, wie sich die einzelnen Elemente wirklich gegenseitig wie bedingen und befruchten. Indem, dass es so verschiedene Zugänge sind, einerseits eben, es hat einen recht intellektuellen Anteil, die da in der intellektuellen Touch haben, die können sich da ziemlich austoben im Reflektieren über die Lehre. Die ist relativ, da ist recht komplexe Inhalt. Man kann sich da selber wirklich beobachten, man kann viel über die eigene Geistestätigkeit lernen. Man kann es aber, man sollte es eben auch im Alltag anwenden, ein Element nehmen von dem, ist nicht der achtfache Pfad. Einfach denken, ja, nur meditieren und dann ist es gemacht. Und dann komme ich weiter auf dem Pfad. Dann bin ich auf den ersten 2, 3 Platten und dann ist Schluss. Dann komme ich nicht weiter. Ich komme nur dann weiter auf dem so innerlichen Weg oder auf einem Weg von der inneren Entwicklung, wenn ich in einem ausgewogenen Verhältnis all die Platten brauche. Sonst ist irgendwann der Weg unterbrochen. Sehen wir hier. Wenn ich nur auf die gelben Platten laufen will, ist irgendwann Schluss. Geht nicht. Irgendwann müsste ich recht weit gumpen. Also es funktioniert nicht. Ich muss mit all diesen Platten in einem ausgewogenen Verhältnis muss ich brauchen. Und wenn ich das eben mache, dann hat dieser Weg oder diese Lehre nicht wie vielleicht sonst irgendeine Philosophie, die man auch nachlesen kann, ob irgendetwas. Die liest man, das ist zwar intellektuell interessant, aber es passiert überhaupt nichts mit mir. Es ändert mich nicht. Wenn man die 3 Elemente oder die Gruppe, respektive die 8 Elemente, immer wieder neu versucht anzuwenden, dann meint ich Kunst zu dem, dass es wirklich eine transformierende Kraft hat, im Sinn, dass es etwas mit mir macht. Dann hat es eine verändernde Kraft. Und das ist auch das, was Stephen Batchelor, das ist ein bekannter Vipassana-Lehrer, sehr gut gesagt hat, wenn er von den veredelnden Wahrheiten spricht. Oder edle Wahrheit, das klingt ein bisschen verstaubt, also zumindest für mich, was heisst das, edle Wahrheit? Das klingt ein bisschen komisch. Aber wenn man das sagt, es sind veredelnde Wahrheiten, ist zwar immer noch ein bisschen altertümlich, aber man kann sagen, es sind transformierende Wahrheiten. Und das ist damit eigentlich gemeint, mit der edlen Wahrheit. Es sind Wahrheiten, wenn man sich mit denen auseinandersetzt, dann haben sie eine transformative Kraft, wo sonst schon man irgendetwas lernen kann oder sich mit auseinandersetzen eben eigentlich nicht so hat. Und darum meinte ich eben auch, wir haben uns in diesem MBSR-Kurs mit vor allem 2 Elementen stark auseinandergesetzt, nämlich der Achtsamkeit, das heisst ja auch, achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, also da ist Achtsamkeit schon per se, steht im Vordergrund. Und Sammlung ist einfach gut damit mit Hand in Hand. Wir haben uns teilweise auch probiert, im Alltag zu beobachten, in verschiedenen Situationen. Teilweise probiert auch andere Verhaltensalternativen für uns können zu ergreifen. Also wir haben das zum Teil auch schon gemacht. Aber man sieht, und darum ist ja das, dass ich das jetzt in diesem Jahreskurs möchte ein bisschen vertiefen, wenn man mal schaut, woher kommt eigentlich das MBSR, dann sind das drei Elemente oder sicher zwei Elemente aus einem grösseren Ganzen. Und wenn man das grössere Ganzen oder die Elemente haben, dann wirklich kriegen sie Kraft, wenn man die anderen sechs Elemente, um die zwei Elemente herum, wenn man die auch noch mit berücksichtigt und weiss, was mit dem wirklich gemeint ist, dann denke ich, kriegt es wirklich noch eine stärkere Kraft, als Achtsamkeitsübungen an sich schon können haben. Die können für sich selber schon etwas bewirken. Wenn man aber sie noch möchte tiefer verstehen und vielleicht noch möchte sehen, was ist denn ringsum, was könnte das sonst noch sein, dann meinte ich, muss man oder ist hilfreich, wenn man eine gewisse Ahnung hat über die vier edlen Wahrheiten und dort drin eben über den achtfachen Pfad. Und darum schwätze ich das Jahr auch darüber. Das war so der Überblick über den achtfachen Pfad. Und in so der nächsten Übung, nach der Sommerferien, möchte ich wirklich auf einzelne Elemente von diesem Pfad dann ein bisschen tiefer eingehen, sodass wir uns dann wirklich am Schluss so ein bisschen fundiertes Bild haben, was ist mit dem achtfachen Pfad wirklich gemeint und was könnte auch wirklich, und da ist immer eine Frage, was könnte das in unserem Alltag, in meinem konkreten Leben, wo nicht ein monastisches Leben ist, sondern wo ein Leben zumindest im Alltag ist, wie ihr das auch, was könnte das wirklich heissen, das jetzt in einer umfassenden Art und Weise vielleicht zu machen, als wir das in diesem MBSR-Kurs miteinander gelernt haben. Das ist das, was ich heute oben will, zu dem Pfad, zu dem vierten, der vierten edlen Wort sagen. Gibt es jetzt für euch bis dahin Fragen oder Ergänzungswünsche, oder etwas, was nicht klar ist? Also man sieht das eigentlich als Frage, ich habe das auch schon mal darüber geredet, über die, dass wir im MBSR machen, hat sehr viel zu tun mit der einen ganz berühmten Lehrrede, eigentlich eine in Asien scheint das, ich bin noch nie in Asien gesehen, aber ich habe es gelesen, das ist dort eine von der beliebtesten und berühmtesten Lehrreden, das ist die Satipatthana Sutta. Das ist die Lehrrede über die vier Pfeiler der Achtsamkeit. Und ich habe auch schon gehört, ich habe schon darüber geredet, mal an einem oben. Und dort geht es wirklich darum, eben die Schulung der Achtsamkeit. Und das ist die vier Pfeiler, das ist einerseits die Körperwahrnehmung. Das haben wir im MBSR wirklich miteinander gemacht. Also Atem zum Beispiel ist auch eine Körperwahrnehmung. Die Gefühle, die Gedanken und am Schluss dann noch Lehrinhalt. Das sind so die vier Felder von der Achtsamkeit, was ich das gerade darauf beziehe. Und wir haben uns eigentlich im MBSR-Kurs sehr stark eigentlich im Rahmen von dieser Satipatthana Sutta bewegt. Und wir haben geschaut, unsere Atmung wahrnehmen, unsere Sinneswahrnehmungen wahrzunehmen, unsere Gedanken wahrzunehmen, in verschiedenen Körperhaltungen und in verschiedenen Situationen. Aber eben diese Lehre befasst sich, und dort steht auch drin, mit der Zeit gibt es eine Sammlung von Geist und man ist zuerst achtsam bei sich und dann achtsam eben im Aussen. Das wird dort sehr anschaulich beschrieben, ist eine sehr tolle Lehrrede. Und es gibt noch eine zweite, die sich vor allem um die Atmung befasst, die Anipasata Sutta. Und die sind sehr stark, die haben das Feld ein bisschen beschrieben, wo sich MBSR drin bewegt und auch der Kurs. Aber eben, es ist ein Element, das das in dieser Lehrrede beschreibt. In dieser Lehrrede wird jetzt die Achtsamkeit ein Element in diesem Pfad tiefer beleuchtet, was das eigentlich ist. Und es ist wirklich, wir haben uns primär in diesem Segment Achtsamkeitssammlung eigentlich bewegt und weniger in den anderen Bereichen, wo es ganz viel sonstig in den Lehrreden gibt, in den Tausenden von Lehrreden, die sich mit dem befassen.
die Übersetzung jetzt vom Sama, also das ist nicht einmal von dir, das hilfreich, weil das habe ich noch nie gehört.
Ich habe das.
Sehr wesentlich, weil ich habe immer sehr Mühe mit dem Begriff Recht.
Ja.
Weil Recht heisst, es gibt falsch.
Genau.
Dann ist Erwartung drin und dann ist die Frage, wer entscheidet das?
Ja. Genau.
Was Recht und.
Also das, die jetzt Adjektiv, die habe ich aus dem Buch genommen von Fred von Almen. Aber sie sehen auch zum Beispiel im buddhistischen Wörterbuch gibt es auch verschiedenste Übersetzungen zu dem Sama. Und mir ist wirklich bewusst worden, jetzt, als ich es eigentlich dann geschwätzt habe, richtig, wenn man das sagt, wie ich das gesagt habe, ich kann etwas richtig sagen, was völlig nicht hilfreich ist für den. Oder, das nützt ihm gar nichts. Es nützt weder ihm etwas, noch mir etwas. Und es macht einfach nur Arbeit zum Beispiel. Gerade bei Kindern kann man vieles richtig sagen, was aber nicht hilfreich ist für den Mensch. Und also richtig ist nicht per se gut, sonst ist die Frage, ist es hilfreich.
Ja. Also.
Genau.
Ja, und auch bei der Erkenntnis, oder? Ich beziehe mich ein bisschen mit Wissenschaft auseinander.
Ja.
Und dort ist ja auch, also eine Erkenntnis ist als solches ja nie einfach wahr, oder? Sie ist nur so lange wahr, bis man das Gegenteil nicht irgendwann mal beweist. Also, das fällt mir dann auch nicht so, dass es eine richtige Erkenntnis gibt, weil auch der Buddha hat es ja vielleicht einmal ein bisschen geirrt, oder?
Er hat immer gesagt, eben, die Hälfte, er sagt selber, eben, also mein Minz ist nur so ein Floß und verbrennt das Floß möglichst schnell, wenn wir am anderen Ufer sind.
Ja.
Wir müssen selber das schauen. Und er hat auch immer sich dagegen gewehrt, das ist auch immer erstaunlich, wenn so Leute gekommen sind, so gescheite Leute, und haben ihn wollen so aufs philosophische Glatteis führen und ihm schwierige Fragen stellen. Dann hat er sich dort eigentlich immer daraus rausgezogen und hat gesagt, schaut, ob jetzt ein Leben nach dem Tod geht, ist nicht relevant. Das lehre ich nicht. Ich mache keine Aussagen darüber. Ich mache nicht Aussagen über irgendwas, was ist gross vorher und nachher. Sondern ich nur die Frage, was minimiert oder beendet Leiden. Das, über das will ich schwätzen. Das andere ist für mich einfach schlicht nicht relevant. Es geht nicht um ein Wissen, um des Wissens willen. Sondern es geht immer darum, unter dem Generaloptik verhindert das Leiden bei mir oder bei anderen. Das ist das einzige Kriterium. Und das finde ich noch in der Konsequenz, wenn er das dann anwendet und durchhält. Und es ist irgendwie auch noch bestechend, wenn wir überlegen, was ist eigentlich am Schluss wirklich wichtig. Dann kann man sagen, ja, es ist wichtig, dass ich und meine Umgebung möglichst wenig gelitten hat und Leid, Dukkha, ist dann das Gegenteil davon, ist Sukha, und das ist Glück. Es geht im Prinzip darum, glücklich zu sein. Glück heisst leidfrei. Im Sinn hier. Sprich, man definiert man Glück, aber das ist leidfrei. Das wäre an sich Glück. Und das geht's. Das ist das Einzige, was zählt.